im Seminar, über das ich mich mindestens genauso freue wie ihr, hoffe ich. Ich freue mich nämlich ganz toll, dass wir hier in dieser Erweckungshalle sind. Ich freue mich über das, was Gott in unserem Lande tut. Ich bin selber geborene Hamburgerin, bin schon ganz, ganz früh in eine Gemeinde hineingeboren. Meine Eltern sind beide Pastor gewesen und auch meine Großeltern schon. Und habe also ganz, ganz früh erlebt, was hier bei uns im Lande geschieht und auch nicht geschieht. Und habe dann als junges Mädchen eine Zeit gehabt, wo ich also gesagt habe, ich bin es leid, dieses Christentum, das ist so kraft- und saftlos. Und ich wünsche mir etwas sehr Reales. Ich möchte Gottes Kraft erleben. Ich möchte wirklich diesen Gott, der in der Bibel steht, erleben. Und ich hatte eine ganz große Sehnsucht. Ich möchte, dass unser Land wirklich erschüttert wird von der Kraft Gottes. Und ich ahnte nicht, dass Gott damals diesen Wunsch in mein Herz gelegt hatte. Und ich denke, der ist auch in fast jedem von euch. Und dieser Wunsch ist von Gott. Dieser Wunsch wird erfüllt. Und ich möchte heute Nachmittag darüber sprechen, wie Gott uns führt, dass wir in diese Fülle und in diese Kraft Gottes hineinkommen. Aber bevor ich darüber sprechen möchte, möchte ich gerne noch beten, damit wir einfach diesen Nachmittag ganz bewusst in die Hand des Heiligen Geistes geben, denn er ist derjenige, der die Kraft ist und der das vollbringt, was wir uns so sehr wünschen, Erweckung für unser Land. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für diese wunderbare Gelegenheit heute Nachmittag, Gemeinschaft zu haben mit diesen Frauen, die sich so sehr sehnen wie ich auch, dass unser Land erschüttert wird von einer Welle nach der anderen deiner Kraft. Und Vater, das ist dein Herz und das ist das Herz Jesu und das ist auch der Wunsch des Heiligen Geistes, dass unser Land hört, dass es einen lebendigen Gott gibt, dass Erweckung und dass eine Kraftwelle hindurchkommt, dass unsere Politiker erschüttert werden, dass unsere Medien erfüllt werden. Herr, dass unser ganzes Land mit deiner Herrlichkeit erfüllt wird und es wird geschehen, weil das dein Wille ist, Herr. Und wir möchten uns wirklich dir zur Verfügung stellen. Gebrauche uns, sende uns. Herr, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Das ist unser Wunsch und das wirst du tun und wir vertrauen dir und wir glauben dir. Dein Wort ist die Wahrheit und es wird geschehen, egal was wir jetzt sehen. Du hast es schon beschlossen und darüber freuen wir uns alle und wir danken dir dafür, Herr, und wir preisen dich für diesen Tag. Amen. Amen. Ich möchte, dass du dich nochmal einem Nachbarn zuwendest und ihm sagst, das Beste liegt noch vor dir. Gott hat etwas Großes für dich vor. Heute möchte ich anfangen. Ich habe nämlich nur zwei Bibelverse für euch heute Nachmittag und dann wird es sehr, sehr praktisch werden und ich bete, dass heute Nachmittag so ein Schuss Glauben in uns alle hineinkommt und noch mehr Sehnsucht nach Gott und nach seiner Kraft und seiner Herrlichkeit, denn die ist hier, sie ist vollkommen da, er hat es nie weggenommen, seine Kraft, aber wir brauchen dieses Vertrauen, dass er da ist und dass er es tut. Und ein Leitvers meines Lebens ist dieser Vers in Sprüche 3 geworden, Vers 5 und 6. Sprüche 3, Vers 5 und 6. Und dort steht, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Es ist so simpel. Und so simpel ist es auch. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. In allen deinen Wegen schau auf ihn. Er ebnet die Pfade für dich. Und ich bin heute Nachmittag hier und ich soll euch sagen vom Heiligen Geist, dass Gott schon lange neben dir steht. Und er möchte bei manchen von euch wirklich einen völligen verbogenen Pfad, einen völlig blockierten Pfad öffnen. Er will es tun, aber er möchte, dass du dich auf ihn alleine verlässt. Auf keinen anderen als auf ihn. Nicht auf deinen Seelsorger und nicht auf deinen Pastor und nicht auf deine Gemeinde, sondern auf ihn alleine. Dann ebnet er die Wege für dich und die werden schöner sein, als du sie dir jemals erträumt hast. Und das ist so wichtig, dass das in unsere Gedanken hineingeht, dass Gottes Ziele viel schöner sind und viel herrlicher für jeden von uns. Und wir haben uns niemals das erträumen können, was er vorhat. Und ich sage dir das nicht aus einem Übermut heraus. Ich habe es selber erfahren und erfahren und erfahren und durch tiefste Tiefen erlebt, dass er die größten und herrlichsten Pläne hat. Und ich durfte lernen, ihm zu vertrauen. Und ich weiß, er hat dich in seine Schule genommen. Und da gibt es Zeiten in unserem Leben, wo wir das nicht so sehen oder glauben können, dass er wirklich alle Wege ebnet. Aber du wirst im Nachhinein mal sehen, dass er dich ganz präzise geschult hat. Und jeder Umstand in deinem jetzigen, heutigen Leben ist Gott bewusst. Und er will daraus etwas Herrliches machen. Und er will es sehr schnell machen, wenn du ihn heranlässt an dein Leben. Und ich danke für die Vorbereitung, die Kay gegeben hat und die auch heute Morgen gekommen sind, nämlich das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Schuld. Wenn wir also Schuld in unserem Leben haben und sie haben bedecken lassen vom Blut Jesu Christi, ist der nächste Punkt, dass wir ins Abenteuer mit Jesus gehen können. Dann ist der Weg frei und wir können seine Stimme vernehmen und wir können seine Wegweisung bekommen. Und dann gibt es noch einen Vers, der sehr wichtig ist und der ist in Matthäus 17, Vers 20 und 21. Matthäus 17, Vers 20 und 21. Und ich denke auch immer noch an diesen Vers von heute Morgen. Wenn ihr Glauben hättet, dann werdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dieser Vers fällt damit zusammen, Vers 20 und 21. Jesus spricht zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier, dorthin, und er wird sich hinwegheben, und nichts wird euch unmöglich sein. Und das ist nicht nur ein Wort für mich, sondern auch für dich. Es gilt für jeden, jeder kann es in seiner Übersetzung selber durchlesen. Du sollst zu den Bergen sprechen. Und das ist ein Geheimnis, dass wir lernen müssen, dass wir lernen, unsere Worte mit dem Wort Gottes immer übereinstimmen zu lassen, dass wir das sagen, was Gott über deiner Situation beschlossen hat. Und darüber möchte ich jetzt ganz konkret berichten, wie Gott das tut. Es ist nämlich so, wenn Gott uns in seine Nachfolge ruft, dann gibt es einen Tag, wo er uns beruft, wo er uns herausruft oder wo er uns irgendwo einen Eindruck gibt, das ist der Platz, wo er uns haben will. Und dieser Tag ist sehr wichtig. Kann über ein paar Tage laufen, aber es ist wichtig, dass du irgendwann mal weißt, Gott möchte, dass ich ihm nachfolge und da ist der Weg, den er mich führen will. Und es ist meistens so, dass er genau entgegengesetzt ist dem, was du dir vorgenommen hast. Oder oft so. Ich wollte was ganz anderes werden, als was ich heute bin. Ich wollte Chirurgin werden, ich wollte Professor für Herzchirurgie werden, ich wollte niemals heiraten, keine Kinder haben und schon gar nicht eine Missionarin irgendwo in Afrika werden. Das war mein persönlicher, ganz fester Plan. Und unmittelbar vor der Eintritt in die Universität saß ich in meinem Zimmer und es war ein ganz normaler Nachmittag, nichts Bedeutendes. Und so ist es bei Gott. Da sprach eine Stimme oder ein Eindruck, will ich lieber so sagen, in meinem Herzen, bist du bereit, deine Pläne für meine Pläne aufzugeben? Bist du bereit, deine Ziele für meine Ziele aufzugeben? Und ich wusste einfach, dass das nicht von mir war, weil ich hatte ganz feste Pläne, die waren unerschütterlich. Und ich wusste, das musste irgendwo Gott sein. Und ich habe gesagt, Herr, wenn du das bist, was hast du denn dann vor? Was soll denn mein Leben, was soll das denn bringen? Was willst du denn damit tun? Und dann bekam ich ganz klar einen nächsten Gedanken in meinem Herzen. Ich möchte, dass du mein Wort verkündigst und dass du nicht dein Studium beginnst. Und das war eine wirklich schwerwiegende Entscheidung für mich, weil ich wusste, darin so viel von ab. Meine Zukunft, Geld, Finanzen, alles. Und ich habe gesagt, Herr, wenn das dein Wille ist, und mir wurde in dem Moment so bewusst, wenn der Gott im Himmel tatsächlich runterschaut und tatsächlich mein Leben haben will, dann ist das wohl mehr schlecht als recht, dass ich ihm Antwort gebe. Und ich habe gesagt, Gott, wenn das wirklich von dir ist, ich bin bereit, meine Pläne für deine aufzugeben. Und dann kam prompt die Verheißung Gottes und hat gesagt, wenn du mein Wort verkündigst, dann werde ich das tun, was keiner tun kann. Ich werde die Menschen heilen. Und du wirst sehen, wie die Menschen geheilt werden. Und das wird geschehen. Und in dem Moment dachte ich, Mann, das ist auch das Logischste von der Welt. Wenn der Schöpfer Himmels und der Erden die Leute selber anrühren kann und heilt, das kann ich niemals als Chirurg tun. Das kann er viel besser. Und dann kam der nächste Satz. Bist du bereit zu heiraten? Die meisten Frauen haben es andersrum, die wollen heiraten und finden nicht einen Mann und ich wollte nicht heiraten. Bist du bereit zu heiraten? Und dann habe ich überlegt einen Moment und habe gesagt, ja Herr, wenn das dein Wille ist, dann bin ich bereit. Dann will ich das gerne tun. Und dann kam wieder eine Verheißung. Wenn du heiratest und du weißt, dass da schon ein Mann auf dich wartet, mein Mann hatte mir schon einen Antrag gemacht und ich hatte ihn ausgeschlagen, dann werde ich dich segnen. Und ich komme aus einer Familie, wo die Ehe nicht sehr harmonisch war, zwar sehr christlich, aber nicht so schön. Und ich hatte eigentlich dieses Gefühl, das will ich nicht nochmal durcherleben. Und ich habe gesagt, Gott, wenn du mir die Verheißung gibst, dass du eine gute Ehe gibst und eine interessante Ehe, dann bin ich bereit, deinen Weg zu gehen. Und ich möchte euch ermutigen, wenn Gott so redet, tut es sofort. Tut es sofort. Ich bin sofort in mein Auto gestiegen am gleichen Abend und bin zu meinem jetzigen Mann gefahren. Der wohnte damals ein paar Kilometer entfernt und ich habe gesagt, du, Gott hat zu mir gesprochen heute und ich soll zu dir kommen und ich soll dir sagen, ich bin bereit, deine Frau zu werden. Und ich hatte noch keine Gefühle für ihn, weil ich hatte mich so fest vernarrt auf die eine Seite. Ich habe gesagt, Gott, wenn das von dir ist, dann musst du mir Liebe für diesen Mann geben. Und wisst ihr, Gott schenkt uns alles, was wir brauchen, wenn wir gehen. Und er hat mir so eine Liebe, so einen Respekt für diesen Mann geschenkt. Er war nicht der Traummann, von dem ich jetzt so Herzklopfen bekam, aber ich wusste, er ist ein Mann Gottes. Ich wusste, er ist der Mann, der Gott nachfolgen will. Und ich bin bereit, mit ihm zusammen durch ein Leben zu gehen. Ich bin im Februar 20 Jahre verheiratet. Oder wir sind 20 Jahre verheiratet. Und wir führen eine ausgesprochen glückliche Ehe, weil Gott sein Siegel darauf gelegt hat und weil Gott seine Verheißung gegeben hat. Und wenn Gott etwas verheißt, dann hält er das immer. Immer. Oh, ich wünschte, ich könnte euch das ins Herz brennen, weil es ist so aufregend, mit Gott zu gehen. Aber es bleiben nicht die Prüfungen aus. Wir haben dann geheiratet und prompt wurde mein Mann schwer krank. Und zwar er machte einen kurzen Einsatz nach Afrika. Wir wussten beide, wir sind berufen aufs Missionsfeld. Und er kam wieder und er kam mit einer Malaria tropica zurück. Das ist die Malaria, die zerebrale Malaria. Und er lag im Tropeninstitut in Hamburg. Ich war zu der Zeit noch Stewardess bei Lufthansa und kam ein paar Tage später an. Und als ich ihn sah, da wusste ich, dass er ein Todeskandidat ist. Er war vollkommen schon im Delirium. Die Ärzte haben mir gesagt, dass da keine Hoffnung mehr besteht. Und es blieb nur noch das Gebet, dass Gott uns jetzt eingreifend hilft. Und wenn wir uns aufmachen, Gott nachzufolgen, dann kommen solche Tests, wie ich sie jetzt nenne, einfach ein Test deines Glaubens. Da kommen unmögliche Situationen und dann dürfen wir einfach versuchen zu vertrauen. Das ist ganz zaghaft am Anfang. Ich habe nur gesagt, Gott, ich verstehe dich nicht. Wir haben uns dir zur Verfügung gestellt, wir haben gesagt, wir gehen mit dir und jetzt liegt mein Mann im Sterben, das kann doch nicht von dir sein. Wo bist du? Mein Mann ging es dann wieder besser, er genas langsam, also so nach einigen Tagen. Und dann kam die niederschmetternde Information vom Professor der Klinik dort oben in Hamburg, der Uniklinik. Und er sagte, wissen Sie, Herr Wendland, wenn Sie noch einmal zurückgehen in die Tropen, sind Sie ein toter Mann. Ihre inneren Organe sind so unmöglich aufgeschwollen, dass wenn Sie noch eine weitere Tropenkrankheit bekommen sollten, sind Sie sofort ein toter Mann. Sie sind tropenuntauglich. Aber unsere Berufung war genau dorthin, nach Afrika. Und ich weiß, dass mein Mann ganz schwach sagte, Herr Professor, ich weiß, was Sie an Erkenntnissen haben und ich schätze das, aber ich gehe nach Afrika, ob ich sterbe oder lebe. Ich bin berufen von Gott und ich werde gehen. Und er sagt, in dem Moment, wo ich diese Worte aussprach, da kam so ein Strom durch meinen Leib und ich wusste, Gott hatte mich berührt. Wenige Wochen darauf bekam er neue Tests und alle inneren Organe waren auf völlig normalen Zustand wieder zurückgeschrumpft. Gott hatte ein gewaltiges Wunder getan, er hatte den Weg geebnet. Und es ist nur, dass wir aussprechen, was Gott gesagt hat. Sehr zaghaft dürfen wir das tun und zitterig, aber sag es und tu es und Gott freut sich darüber. Ich sage immer, jedes Mal, wenn einer im Glauben etwas ausspricht, dann geht im Himmel eine rote Lampe an. Hey, sofort Engel dahin, Alarm, hier will jemand vertrauen, stärkt ihn, helft ihm, dient ihm, tut es. Und so ist es. Gott ist sofort da, wenn du heute sagst, ich will dir vertrauen. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz mal diejenigen von euch auffordern, die jetzt vertrauen, zum Beispiel, dass ihr Mann, der nicht errettet ist, errettet wird. Dass du in diesem Moment in deinem Herzen sagst, mein Mann ist schon errettet. Jesus hat mehr Interesse an meinem Mann als sogar ich. Er wird errettet. Er ist schon im Plan Gottes. Mein ganzes Haus wird Gott dienen. Sprich das aus im Angesicht deiner Feinde und du wirst ganz schnell eine Veränderung erleben in deinem Hause. Wenn deine Finanzen heute ganz schlimm sind, du hast Schulden, du hast Probleme, es ist alles verworren, vielleicht hast du sogar noch deinen Arbeitsplatz verloren, dann sprich im Angesicht deiner Feinde gerade jetzt und die Finanzen werden sich ordnen, Gottes Plan wird durchkommen, wir werden schuldenfrei sein, wir werden eine Arbeit haben und wir werden gutes Einkommen haben. Und du wirst es erleben. Fang an, das Wort Gottes auszusprechen über deinem Leben und höre auf zu klagen und zu meckern. Dann wird Gott ganz schnell eingreifen. Die Tests sollten noch tüchtig zunehmen, aber wir sind jetzt erst einmal rausgereist nach Afrika. Und zwar sehr blutjung. Ich war 21, mein Mann 24, unser Wagen war 25 Jahre alt. Und es war ein sehr altes Geschoss, ein großer alter Diesel-LKW und wir sind von Hamburg aus mit dem Wagen losgefahren nach Afrika. Verrückt genug, im Nachhinein, man macht ja Dinge, wenn man begeistert ist von Gott, die würde man vielleicht heute gar nicht mehr so machen. Wir hatten keine finanzielle Unterstützung. Wir waren uns so sicher, dass Gott uns gerufen hatte, es gab niemanden, der ums Geld geben würde. Und wir hatten zwar eine Gemeinde hinter uns, die ganz treu für uns beten würde, aber niemand hatte versprochen, uns finanziell zu unterstützen. Wir hatten gerade noch 2000 Mark Ersparnis und das war's. Und ich weiß noch, am Tage unserer Abreise kam eine alte Dame auf uns zu und sagte, sag mal, wie lebt ihr eigentlich, ihr beiden? So Zahnpasta und Briefmarken und Telefongebühr und so diese kleinen Dinge, Waschpulver. Und ich weiß, dass wir einfach nur sagten, Gott wird uns versorgen. Naja, sagt sie, dann werde ich da mal mithelfen und hat uns dann ganz treu immer so ein paar hundert Mark überwiesen. Und von dem haben wir dann die ersten 5 Jahre gelebt. Aber darüber erzähle ich euch noch mehr nachher, denn Gott hat das gewaltig verändert. Wir kamen also dann in Afrika an, nach einer 6-wöchigen Fahrt durch die Sahara. Wir sind also mit dem Auto dort runtergefahren und wollten nun all das erleben, was Gott uns nun verheißen hatte. Wir wurden dann am Strand an der Westküste Afrikas wurden wir erst einmal überfallen. Und zwar sehr brutal mit 10 Männern, die mit riesigen Buschmessern nachts kamen und die hinein wollten in unseren Wagen. Wir standen alleine am Strand und wir hatten einen Hund dabei gehabt. Das ist ja so deutsch, ne? Man hat so einen Schäferhund dabei. Der bellte dann immer unterm Auto ganz laut und lief hin und her. Und mein Mann musste hinten aus der Kabine rausspringen und vorne ins Führerhaus hineinklettern. Und das hieß, er musste raus aus dem Wagen, während diese ganzen Räuber um uns herum waren. Und dann hatten wir noch so einen alten Diesel, der musste 2 Minuten vorglühen. Und bis das Ganze dann so in die Gänge kam, wisst ihr, was man dann lernt? Beten. Dann hört man auf, dieses, lieber Heiland, segne uns und bewahre uns. Dann schreit man zum Himmel. Und das waren meine Gebetszeiten, die ich dann lernte. In diesen Momenten, da schreit man zu Gott und sagt, Gott, ich bin in Lebensgefahr. Wo bist du? Wo bist du? Du musst jetzt helfen. Und mein Mann kletterte aus dem Wagen. In dem ganzen Durcheinander kam er auch glücklich in das Führerhaus hinein. Und dann kam die erste Kokosnuss, die flog in die Frontscheibe und die Frontscheibe zerbarst. Und dann merkte er, dass alle Kabel durchgeschnitten waren und nun musste er noch 2 Minuten vorglühen. Und die Aufregung war sehr groß. Aber wir kamen nach 2 Minuten glücklich vom Strand weg mit Allrad. Und wir waren auch in Sicherheit. Es war nichts passiert, außer die Frontscheibe. Gott hatte bewahrt. Was dann aber passierte, war seltsam. Das konnte ich mir zunächst nicht erklären. Ich bekam immer wieder, wenn ich in irgendwelche Situationen kam, die unvorhergesehen waren, ganz fürchterliche Magenkrämpfe und ich hatte so ein Gefühl wie Gallensteine. Ich bekam also eine ganz schwere innere organische Probleme. Und konnte mir das gar nicht erklären. Fieberschübe, Schmerzen, manchmal schrie ich vor Schmerzen und ich habe dann immer gebetet, habe gesagt, Jesus, ich bitte dich, dass du das von mir nimmst, dass du mich bewahrst, dass du mich heilst. Aber es schien völlig bei mir durcheinander zu gehen. Und nach einigen Monaten wurde ich dann schwanger mit unserem ersten Kind. Und dann habe ich gesagt zu meinem Mann, du, ich möchte jetzt gerne zurück nach Deutschland fliegen, um einen ganz generellen Check-up zu haben. Und das hat er dann auch gestattet. Und ich flog dann nach Deutschland und ich landete in Hamburg auf dem Flughafen in Fuhlsbüttel. Und ich wusste, die Sache war in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Und dann bin ich zu Gott gegangen. Ich habe gesagt, Herr, wieso war ich die ganzen Monate so schwer krank mit solchen Schmerzen und jetzt bin ich in Hamburg und das ist weg. Und in dem Moment sprach Gott zu mir und er sagte, weißt du was, du hast diese Ängste, die du der unbekannten Umgebung, die hast du festgehalten und das wurde zu einem quälenden Geist, der dich gequält hat. Und jetzt zu Hause in der Geborgenheit deiner Eltern und in der Sicherheit, warst du frei davon. Und in dem Moment habe ich Buße getan. Ich habe gesagt, Herr, Das will ich nie wieder tun. Ich dachte, ich hätte dir die Angst abgegeben vor diesem Unbekannten, vor den Überfällen, vor dem ganzen Schrecklichen. Aber ich möchte Buße tun. Ich sage mich los von diesem Geist der Furcht. Ich will ihn nicht mehr. Ich widerstehe ihn im Namen Jesu und ich möchte mich freisetzen davon. Und ich danke dir, dass du mein Schutz bist und dass du meine Hilfe bist. Und diese Lektion war lebensnotwendig für mein Leben und die ist auch für jeden von uns lebensnotwendig. Ich musste erkennen, dass Furcht nichts mit Gott zu tun hat und dass ich mich davon trennen muss. Und ich habe danach einen solchen Geist der Kühnheit bekommen und so eine Furchtlosigkeit, dass ich in den folgenden Jahren, wo wir oft in Gefahr waren, nie wieder mit Furcht zu tun hatte. Ich wusste, ich war geborgen in Gottes Hand. Er hatte mir den Schutz gegeben, den ich brauchte. Und ich durfte diese Lektion so hart lernen und deshalb möchte ich sie euch einfach weitergeben, weil es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gott lässt manchmal zu, dass wir durch solche Zeiten gehen, auch der Krankheit, um zu lernen, dass wir ihm vertrauen können. Er heilt, er rettet, er hilft in allen Lagen. Nun, unsere Aufgabe war folgende. Wir waren bei Reinhard Bonke im Team gelandet, durch verschiedene Umstände. Mein Vater hatte uns dahin vermittelt und wir sollten an allen Schulen und Universitäten Afrikas eine christliche Zeitung verteilen, damit die Studenten von Jesus hören und dann sollten sie uns ihre Adressen zurücksenden, um weitere Literatur zu bekommen. So reisten wir über ein Jahr lang quer durch Westafrika, ohne zu ahnen, dass Gott, wenn du einmal in seine Schule gehst, jeden Schritt deines Lebens präzise plant. Wir reisten durch ganz Westafrika, von Missionsstation zu Missionsstation und verteilten an den Universitäten und Hochschulen diese Zeitung und lernten in der Zeit sehr viele Missionare kennen und sehr viele Missionsstationen. Und das war auch unser Wunsch, um zu sehen, wie man Mission in Afrika tun kann. Wir sollten dann einige Jahre später wieder nach Westafrika berufen werden von Gott und brauchten alle diese Kontakte. Ich staune im Nachhinein, wie präzise Gott unser Leben plant. Achtet es nicht als ein Zufall, wenn du mit jemandem zusammengeführt wirst, wenn du jemanden kennenlernst. Gott plant einen großen Lebensplan für dein Leben. Und das ist ganz präzise. Ganz präzise. Jede Begegnung ist wichtig für ihn. Und jedes Erlebnis ist wichtig für ihn, damit er dich befördern kann und weiter und weiter und weiter fördern kann. Und das hat er wirklich ganz besonders getan. Nun wollte ich natürlich das erleben, was er mir verheißen hatte. Er hatte gesagt, ihr sollt mein Wort predigen und ich werde die Leute heilen. Und das durften wir erst einmal einfach nur beobachten, indem nämlich Reinhard Bonke anfing zu predigen in den verschiedenen Städten Westafrikas und wir durften dabei sein als Zuschauer und als begleitendes Team. Und das war ein Augenöffner für uns, um zu sehen, wie das Wort Gottes Heilung bringt, wie das Wort Gottes Veränderung schafft. Und ich werde nie vergessen, ein Mädchen war in unserer Versammlung, die war als kleines Kind überfahren worden von einem Auto und ihr gesamter Körper war kaputt. Sie hatte keinen Knochen mehr, der richtig normal zusammengewachsen war und sie war ein völliger Krüppel und sie ging so völlig entstellt jeden Tag zur Schule und war inzwischen ein 12-jähriges Mädchen geworden. Und sie war ein hübsches Mädchen in ihren Augen, aber sie sah vom Körper aus furchtbar entstellt aus und war stadtbekannt. Und sie kam zu einer dieser großen Versammlungen und hob ihre Hand, als für die Kranken gebetet wurde. Und sie sagt, da passierte nichts, aber eine Aufregung war in meinem Herzen, sagt sie, so eine Freude, dass Jesus da ist, dass sein Wort hier in der Stadt ist, dass er Menschen heilt und dass er so ein großer König ist. Und sie hat das alles so aufgesogen in ihr kleines Herz und hat einfach nur das bewegt. Und sie hat mir dann später erzählt, ich ging nach Hause in mein Haus, wo meine Eltern wohnten und habe mich ins Bett gelegt. Aber ich konnte vor Aufregung nicht schlafen. Da war Jesus und da war dieses Schöne, was ich gehört hatte. Und sie sagt, die ganze Nacht ist mein Körper in Bewegung gewesen. Ich habe keinen Schlaf bekommen. Und ihr ganzer Körper hat sich bewegt und die Knochen haben sich bewegt und die Muskeln haben sich bewegt. Und ihr ganzer Körper war in Aufruhr die ganze Nacht. Und als sie am Morgen aufstand, da war sie ein völlig geheiltes Kind. Vollkommen wiederhergestellt. Kein Knochen war mehr falsch. Alles war perfekt. Und sie ging in die Schule. Und ihr könnt es euch vorstellen, sie war in einer großen Schule mit 800 Schülern. Sie kam ins Schultor hinein. Die Freundinnen kamen angelaufen. Ichuko, ist das wahr? Bist du das? Was ist denn passiert? Und der Lehrer hat
die Klasse zusammengerufen, der Schuldirektor kam. Alle Schüler wurden auf den Schulhof versammelt. Und dann hat sie vor allen Schülern erzählt, was Jesus getan hat an ihrem Leben. Und die Kinder haben alle Jesus angenommen. Und dann kamen die Medien, die Zeitung, das Radio. Sie war auf den Frontseiten der Zeitung in der Stadt. Das ging hin und her. Und sie hat immer wieder erzählt, was Jesus an ihr getan hat. Sie hat allerdings verweigert, sie wollte nicht einmal zeigen, wie sie vorher aussah. Sie hat gesagt, das zeige ich nie wieder. Und das haben uns dann die Pastoren gezeigt, die sie kannten, wie sie vorher gelaufen ist, weil sie ja stadtbekannt war. Und in der Stadt ist eine große Erweckung ausgebrochen, einfach durch die Wunde, die Gott getan hat. Und das hat mein Leben schwer beeindruckt. Ich habe gesagt, oh Gott, wenn du so gewaltig bist, wenn du alles kannst, oh, wie wenig habe ich dir bisher vertraut. Wie wenig habe ich dir bisher vertraut. Er hat so gewaltige Dinge getan. Eine andere Mutter mit ihrem kleinen Kind, das nie gelaufen hat und nie gesessen hat, kam immer in die Versammlung. Und wir haben nur für das Kind gebetet und gesagt, Jesus, rühr dieses Kind an. Es ist nicht fähig, sich normal zu bewegen. Am nächsten Abend kam die Frau wieder und das Kind saß. Es konnte essen, es konnte sich plötzlich wieder richtig bewegen. Es konnte anfangen zu krabbeln. Gott hatte ein Wunder getan. Und so haben wir hunderte und hunderte solcher Wunder gesehen. Immer wieder das Eingreifen Gottes in die furchtbare Aussichtslosigkeit dieser Menschen. Und ich wusste, es gibt keine Begrenzung für Gottes Macht. Keine Begrenzung. Und das bete ich, dass wir das hier in Deutschland wieder fassen können. Es gibt keine Begrenzung für Gottes Macht. Aber der Teufel wartet auch, um uns immer wieder zu entmutigen. Und das sind alles nur wieder Tests. Und ich möchte heute über dieses Thema sprechen, in auswegslosen Situationen. Und diese Situation sollte gleich darauf eintreffen. Wir zogen um, wir wurden dann ein Teil des Teams fest und wir zogen nach Westafrika, nach Lagos, Nigeria, eine der aufregendsten und wildesten Städte, die es in Afrika gibt. Und dort lebten wir die letzten 9 Jahre. Und wir waren gerade angekommen. Da ging es meinem Mann und auch meinem Sohn am Abend wieder sehr schlecht, ganz plötzlich. Sie bekamen hohes Fieber und wieder schlug Malaria zu. Malaria ist ein Fieber, das durch die Mücken übertragen wird. Und dieses Fieber muss mit Medikamenten in irgendeiner Form eingedämmt werden, weil unsere Blutkörperchen werden zerstört. Die roten Blutkörperchen werden zerstört und zwar sehr schnell und es führt oft zum Tode. Und ich ahnte schon, dass es Malaria sein würde und bat meinen Mann, was zu nehmen. Aber er sagt, ach, hör auf, ich lege mich nur ins Bett und will schlafen. Und am nächsten Morgen war der Punkt so kritisch, dass unser kleiner Sohn, der 5-jährige Simon, im Koma lag. Er war nur noch weg, hatte extrem hohes Fieber, konnte gar nichts mehr aufnehmen. Und mein Mann, der lag im Bett und er schrie nur immer, bring mir Hilfe, ich kann es nicht mehr aushalten. Die Schmerzen waren unerträglich geworden, das Fieber war unerträglich geworden. Und hier stand ich, gerade frisch angekommen in dieser Riesenstadt von 7-8 Millionen Einwohnern. Ich kannte niemanden, ich kannte keinen Arzt. Das sind dann immer so die Lektionen, wo man lernt zu beten. Ich bin dann ins Auto gestiegen und habe gesagt, Jesus, jetzt musst du mir irgendjemanden in dieser Stadt geben, der mir hilft. Irgendwo muss deine Rettung kommen. Wo bist du? Und ich fuhr dann durch die Stadt und lernte dann erst einmal kennen, dass in keinem Krankenhaus ein Arzt ist, weil die Ärzte werden nicht bezahlt und dann sind sie nicht in den Krankenhäusern, sie sind irgendwo in anderen Projekten. Und dann schließlich kam ich endlich zu einem Krankenhaus, das privat war und dort war eine deutsche Ärztin. Und als ich ihr den Fall schilderte, inzwischen waren 2 Stunden vergangen, da sah sie rot und dann sagte sie, haben Sie Geld im Haus? Weil in Afrika musst du erst bezahlen, bevor du Hilfe bekommst. Und Gott sei Dank hatten wir etwas Geld im Haus. Sie haben gesagt, ja, Sie können kommen. Und sie kam mit mir ins Haus und sie sagt später zu mir, ich hatte keine Hoffnung mehr. Ich dachte, das ist das Ende. Sie hat dann mich gebeten, alles Eis aus der Gefriertruhe zu holen und wir haben den Körper meines kleinen Sohnes mit Eis bedeckt. Sie hat ihn dann an die Venen, an Tropf gelegt und er kam wieder zu sich. Er kam wieder zu sich, er nahm sogar wieder Nahrung auf und dann sagte sie zu mir, keine Angst, ihr Mann wird schon wieder gut gehen, dem geben wir jetzt eine Spritze und dann kommt er wieder sofort auf den Damm, denn das ist ein durchtrainierter Mann, voller Muskeln, kein Problem. Aber ich möchte ihn gerne eine Nacht zur Beobachtung ins Krankenhaus nehmen. Und sie nahm ihn ins Krankenhaus mit und dann begann eine Tortur von 9 Tagen. Es wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer. Mein Mann ging es so schlecht, am 9. Tag riefen mich die Ärzte, 7 Ärzte, die die besten der Stadt waren, und sie sagten, Frau Wendland, wir müssen Ihnen mitteilen, dass Ihr Mann in dieser Nacht sterben wird. Seine Blutkörperchen sind auf so ein Minimum reduziert, es gibt keine Überlebenschance mehr. Wir haben alles Menschenmögliche getan, da gibt es keine Hoffnung mehr. Und alles andere, was ich versucht hatte, scheiterte auch. Ich wollte ihn noch ausfliegen. Und schließlich sagte ich in meiner Schwachheit, und ich sage euch das heute das waren nie Momente, wo ich im Glauben gesagt habe, Jesus, du bist Sieger und der Teufel ist besiegt. Das waren Momente, wo man in ganz großer Schwachheit, aber in ganz großer Hilflosigkeit gesagt hat, Jesus, nur auf dich kann ich mich verlassen. Und ich weiß, dass ich zu dem Arzt sagte, Herr Doktor, ich weiß, Sie haben alles getan, aber wir sind hier in einem Auftrag von Gott und er ist der, der bestimmt über Leben und Tod und ich vertraue ihm und ich bitte Sie, lassen Sie meinen Mann heute Nacht noch im Krankenhaus. Ich vertraue einfach, dass Gott da ist. Ich wusste nicht wie. Und ich weiß, dass ich nach Hause fuhr um Mitternacht und legte mich der Länge nach auf den Boden und ich habe gesagt, Gott, ich verstehe deine Pläne und Ziele überhaupt nicht mehr. Ich habe alles gegeben. Wir sind dir nachgefolgt. Wir haben deinen Willen getan. Und nun bin ich schon wieder am Ende mit allem. Wo bist du? Aber zum letzten Mal habe ich gesagt, Teufel, wenn das deine Sache ist, dann ist sie in Jesu Namen gebrochen. Ich habe mit dir nichts zu tun. Es ist Gottes Plan, in dem ich bin und nicht in deinem Plan. Und ich vertraue Gott. Und dann bin ich vor Schöpfung eingeschlafen. Früh am Morgen klingelt es an der Tür und ein sehr stattlicher Afrikaner stand vor der Tür ganz weiß gekleidet. Er sah sehr förmlich aus. Und ich dachte, das ist jetzt einer von der Behörde, der mir mitteilt, mein Mann ist verstorben. Und er sagte, ich bin Missionar. Ich komme aus Amerika und ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Gott hat zu mir gesprochen. Hier ist eine junge Missionarsfamilie gerade neu in die Stadt gekommen. Und der Feind versucht mit Tod, diese Familie auszulöschen. Und ich habe die ganze Nacht vor Gott gerungen, dass es nicht geschieht. Und ich habe am Morgen im Frühgebet die Männer dieser Stadt gefragt, wo gibt es hier Missionare in der Stadt? Wir waren die einzigen in dieser Stadt. Und die haben gesagt, da draußen im Dorf lebt eine junge Familie, die gerade angekommen ist. Und ich bin nur gekommen, um ihnen zu sagen, ich habe für sie vor Gott gestanden und Gott gibt Sieg. Und dann ist er weggegangen. Und ich hatte jetzt noch nicht das Krankenhaus informieren können, weil es gab keine Telefonverbindung. Afrika ist anders als Europa. Ich bin dann schließlich zum Krankenhaus gefahren um 10 Uhr. Und als ich dort ankam, kamen die Krankenschwestern angelaufen. Frau Wendland, Ihrem Mann geht es gut. Er sitzt in seinem Sessel, es geht ihm so gut. Gehen Sie schnell rauf zu ihm. Und ich kam zu meinem Mann nach oben und ich sagte, was ist mit dir passiert? Und er sagte, du weißt du, Jesus ist mir begegnet heute Nacht. Er hat mich angerührt, er hat mich wieder erhoben. Ich kann wieder aufstehen. Und er hatte sich selber alles rausgezogen, was er an Drainagen hatte. Und er war aufgestanden. Und dann kamen die ganzen Ärzte, die Oberärzte hinein ins Zimmer, um zur großen Visite. Und dann sagte der Arzt nur, wissen Sie, da haben wir nichts mit zu tun. Da hat der Chefarzt eingegriffen. Das ist unser Herr. Er ist so groß und so herrlich. Und gerade dann, wenn du heute sagst, in meinem Leben ist eine auswegslose Situation, setze dein Vertrauen auf ihn. Er wartet nur darauf. Ich darf dir wirklich sagen heute, Jesus wartet heute Nachmittag auf dein Vertrauen in einer auswegslosen Situation. Er will dich hindurchbringen und er wird es gut machen. Er wird einen herrlichen Plan haben. Aber er befördert uns auch. Er sieht, wenn wir treu sind und dann sagt er so und jetzt kommt die nächste Lektion, jetzt kommt die nächste Schulung. Und da brauchst du gar keine Angst haben, wenn du in einer Gemeinde oder Situation bist, wo vielleicht schon alle Positionen besetzt sind und der Pastor hat dich noch nie gesehen und noch nie deine Begabung entdeckt und noch nie dich gefördert. Er wird es tun. Und ich sag dir wie, das geht ganz einfach. Er schaltet manchmal Leute, die fähig sind, aus. Und so war das bei uns. Wir hatten eine große Evangelisation vorzubereiten mit Reinhard Bonke und Suzette Hutting, die heute Abend sprechen wird und die meine Freundin ist, war zuständig für die Vorbereitung und die ganze Stadt war voller Poster. Suzette Hutting wird das Gebet leiten und Gewaltiges wird geschehen und die Werbung war gelaufen und plötzlich kam der Anruf aus Deutschland, Suzette kann nicht kommen. Sie ist verhindert, sie kann nicht kommen. Und jetzt war große Ratlosigkeit. Wer springt jetzt ein? Wer muss das jetzt die Gebete leiten? Und ich hatte das noch nie getan und plötzlich fiel das einfach jemand und sagte, hey, lass doch die Gabi das machen. Und plötzlich stand ich da und habe gesagt, Gott, gerne, aber wie? Und dann auch noch diese Frau angekündigt, diese große Beterin und jetzt soll ich da plötzlich helfen und soll da einspringen, wie? Aber dann wusste ich wieder, Gott, wenn er dich sieht und ruft, dann gibt er dir auch die Kraft und den Mut. Und ich habe einfach nur gesagt, Jesus, ich mach's mit dir, einfach auf Vertrauen auf dein Wort hin. Ich weiß nicht wie. Und dann wurde ich in diese Stadt gesandt. Mein Mann war dann auch, das ist das Fantastische. Mein Mann hat mal zu mir gesagt, du denk ja nicht, dass du eines Tages predigst und ich stelle die Mikrofone ein. Und Da brauchst du gar keine Sorge haben. Wenn Gott das dir gesagt hat, dann wird er das tun. Und zwar ganz souverän. Mein Mann stellt heute gerne die Mikrofone ein und das ist für ihn gar kein Problem mehr. Und du brauchst dich nicht vordrängeln. Brauchst du nicht. Ich sag dir, Gott sieht dein Herz. Wenn du treu bist an dem Ort, wo du gestellt bist, dann wird er dich befördern von einer Stufe zur nächsten. Und du wirst erschrocken sein, wie schnell das geht und wo er dich hin befördert. Und da wird er viele von euch einsetzen, hier in Deutschland. Ihr werdet vor großen Menschenmengen sprechen werden. Ihr werdet große Versammlungen abhalten. Und gewaltige Zeichen und Wunder werden durch euch geschehen. Und das wird bald geschehen, solange ihr euch ihm zur Verfügung stellt. Und da braucht ihr gar keine Sorge haben, er macht das in seinem Zeitplan ganz akkurat. Und jetzt kam ich in diese Stadt hinein, 3 Wochen vor Beginn, und sollte jetzt große Gebetsveranstaltungen leiten und habe gesagt, oh mein Gott, ich weiß überhaupt nicht, ich bin selber gar kein großer Beter. Im Ernst, ich bin kein großer Beter von Natur. Immer wenn Not da ist, dann kann ich beten, aber jetzt so, dass ich sagen würde, ich verbringe jeden Tag Stunden im Gebet, das wäre gelogen, ich bin viel zu aktiver Mensch. Aber ich wurde dann hineingebracht in diese erste Gebetsveranstaltung und da saßen alle diese Pastoren vorne und Bischöfe und alle diese wichtigen Männer. Und in Afrika bist du als Frau eigentlich gar nicht akzeptiert. Da bist du nämlich gar nicht eine Person, die jetzt respektiert wird. Und gar nicht, wenn du predigst oder so etwas tust. Und dann tat Gott etwas ganz Wunderbares. Der Professor der Universitätsklinik, der ein sehr angesehener Mann war und wiedergeborener Christ, kam zu mir. Und er sagte, Frau Wendland, ich möchte gerne mit Ihnen zusammen reisen in den nächsten 3 Wochen. Ich habe mir Urlaub genommen und ich möchte gerne Sie vorstellen vor den jeweiligen Gebetsveranstaltungen. Darf ich das tun? Ich war so platt. Ich habe gedacht, oh mein Gott, da schickst du mir so einen Mann in den Weg. Und wisst ihr, was dieser Mann gemacht hat? Der hat sich vorne hingestellt und hat gesagt, meine lieben Geschwister, und wir waren von vielen Kirchen zusammengerufen worden. Die Gebetsveranstaltungen waren so zwischen 500 und 2000 Leute jeweils aus verschiedensten Kirchen. Also es waren schon viele, viele verschiedene Leute zusammen. Ich möchte euch heute bitten, dass ihr zuhört, wenn jetzt gleich das Wort Gottes an euch herangebracht wird. Denn Gott hat uns eine Frau ganz aus Deutschland geschickt, die das Wort Gottes geben wird. Und ich möchte euch bitten, dass ihr zuhört. Und damit hat er Tür und Tor geöffnet für das, was Gott sagen wollte. Und ich war so hilflos. Ich habe mich jedes Mal für viele Stunden eingeschlossen in mein Zimmer und wahrscheinlich kann Kay das bestätigen, das macht man am Anfang so, und habe nur Gott gesucht. Ich wollte Gottes Wort wissen. Ich wollte wissen, was will Gott sagen und nichts anderes. Und das gefällt Gott, wenn wir so abhängig sind. Ich habe gesagt, Herr, ich weiß überhaupt nicht, was ich denen sagen soll. Ich weiß nicht mal, was für Geister in dieser Stadt herrschen. Ich weiß gar nichts. Aber ich warte auf dein Wort. Und dann bekam ich die seltsamsten Worte, die ich selber zum Teil noch nie gelesen hatte. Hosea, der die Prostituierte heiraten sollte. Ich habe gesagt, Gott, ich bin ganz gehorsam. Ich sage nur, was du mir sagst. Nichts anderes. Und genau das habe ich versucht weiterzugeben. Nur, was Gott mir vorher gezeigt hat durch sein Wort. Und dann sah ich, wie die Pastoren anfingen zu weinen. Ich habe gesagt, oh Gott, was ist jetzt passiert? Und dann fingen die an, Buße zu tun. Ich verstand überhaupt gar nichts. Und später haben sie mir erzählt, in dieser Stadt war einige Jahre zuvor furchtbare Kriege gewesen zwischen Christen und Moslems. Und die Moslems hatten viele Kirchen zerstört und viele Christen umgebracht. Und die Christen dieser Stadt waren gar nicht bereit, für die Moslems zu beten, dass sie errettet werden. Da war eher dieses Gefühl von, denen geben wir es mal oder die müssen mal richtig zurückkriegen und Gott muss mal hier für Gerechtigkeit sorgen. Da war gar kein Erbarmen für die, die verloren waren. Und Gott musste ihnen zeigen, dass dieser Prophet die Hure heiraten sollte, um Gottes Plan zu erfüllen. Und sie haben es erkannt und haben Buße getan für ihr unbußfertiges Herz und haben Gott gebeten, ihnen eine Liebe für die Verlorenen zu geben. Und da kam solch eine Macht der Liebe Gottes in diese ganzen Christen hinein, dass sie anfingen zu rufen für die, die sie vorher bedroht hatten und umgebracht hatten, dass sie errettet würden. Und dann gab Gott mir eine so gewaltige Verheißung. Wisst ihr, manchmal, wenn man Gottes Stimme hört, dann denkt man, man spinnt. Er hat dann zu mir gesagt, du wirst erleben, wie Tausende und Tausende in die Entscheidung kommen zu mir. Und du wirst alle diese Tausende, wirst du vor meinem Thron wiedersehen. Da habe ich gedacht, wow, so was Großes. Wie wird das angehen? Wir haben dann 3 Wochen lang gebetet, wir hatten gewaltige Gebetszeiten und haben immer wieder nur gerufen, Gott, diese Stadt muss Errettung haben, diese Stadt muss Errettung haben. Es ging also viel zu lange, um euch das zu erklären. Auf jeden Fall am Tage, als die Evangelisation anfing, passierte etwas, das hat mich selber ins größte Erstaunen versetzt. 14 Uhr Nachmittag ging es los. Der Strom der Menschen auf die große Rennbahn, wo die Evangelisation stattfinden sollte, fing an, sie einzusetzen. Und kein Auto konnte mehr entgegenfahren. Das war so ein Strom von Menschen in eine Richtung der Stadt, dass die Autos nicht mehr entgegenfahren konnten. Die mussten umdrehen und mit dem Strom fahren. Es war enorm. Und erst um 19 Uhr abends begann die Versammlung. Und die Leute strömten in eine Richtung. Und jetzt waren das zum größten Teil Moslems. Und zum Teil auch Fanatische. Und die standen auf diesem riesigen Platz. Und jetzt hatten wir als Christen alle gebetet, dass die Gott erleben. Und jetzt haben wir geschaut, wir wollten das sehen, dass Gott sich diesen Menschen offenbart. Und ich möchte euch das so erzählen, weil wir das in Deutschland genauso machen müssen und genauso brauchen. Dass Gott sich unserem Volk offenbart. Die sind genauso fern von seiner Nähe. Und wisst ihr, was Gott tat? Er tat so was Wunderbares. Er fing die an zu heilen. Die Blinden fingen an zu sehen. Die Krüppel fingen an zu laufen. Und die fingen an zu schreien. Ich kann sehen, ich kann sehen. Ich habe noch nie gesehen. Und das waren Bettler, die waren stadtbekannt. Die kannten alle Leute. Und die liefen in die Stadt hinein und riefen, ich kann jetzt sehen, ihr müsst kommen. Da, dieser Gott, dieser Sohn Gottes, der kann das. Und die Leute kamen. Das war wie so ein Feuer, was ausbrach. Durch nur diese wenigen, die so geheilt wurden und einfach zurückliefen in die Stadt und die Leute zogen. Und Gott tat so Gewaltiges in der Stadt. Die ganze Stadt hat sowas noch nie gesehen. Am ersten Abend hatten wir über 80.000 Menschen und dann kamen 100.000. Am letzten Abend waren 500.000 Menschen, eine 500.000 auf dem Platz. Und zwar von unseren Männern richtig errechnet mit Quadratmetern und wie viele Leute auf dem Quadratmeter stehen, hatten die genau errechnet. Und wisst ihr, was da so gewaltig war? Ich stand daneben und ich habe nur gesagt, mein Gott, das ist unbeschreiblich, wie du bist. Unglaublich, wie du bist. Und dann bin ich durch diese Menschenmenge gegangen. Und wie die da alle standen. Und die haben ihre Augen geschlossen gehabt, diese Moslems mit ihren Käppis und ihre Hände zum Himmel erhoben und Tränen liefen runter. Und die waren einfach gefangen von der Gegenwart Gottes bis hinten hin. Und ich habe gesagt, Gott, und alle diese Leute sehe ich vor deinem Thron. Himmel auf Erden, alle diese Menschen. Und in den Stunden wuchs in mir ein Wunsch. Mein Gott, Deutschland braucht dich. Hier sind die Menschen zu dir gekommen, aber mein Land, das geht vor die Hunde. Die brauchen dich. Und für jeden Afrikaner, den wir zu dir führen, Herr, möchte ich 10 Deutsche sehen. 10 Deutsche, 10 Deutsche. Du musst sie ziehen, du musst sie ziehen. Und er wird sie ziehen. Er wird sie ziehen und ihr alle werdet es erleben. Aber wenn man in so einem gewaltigen Einsatz ist, dann bleibt es nicht aus, dass dann wieder ein Test kommt. Und wisst ihr, diese Situationen, die sind so kostbar. Rückblickend kann ich sagen, dass diese auswegslosen Situationen meines Lebens, von denen ich euch jetzt gleich erzählen werde, die wichtigsten Stufen meines Lebens waren. Und diese gehen an die Substanz. Ich kam nach Hause und ich war plötzlich wurde wie erschlagen auf meinem Bett. Ich bin eine Frau, die sehr gesund ist. Ich bin an sich nie krank. Und ich lag plötzlich auf meinem Bett mit extremsten Schmerzen. Und dann kam plötzlich, als wenn mein Raum sich füllte mit Dämonen. Und die zeigten mir so grässliche Fratzen und so grässliche Bilder, dass ich wie gelähmt da lag. Und ich habe gesagt, mein Gott, was ist los? Jesus, wo bist du? Was ist los? Ich will das nicht, ich habe mit denen nichts zu tun. Aber es war, als wenn die Fürsten der Finsternis in meinen Raum kamen. Und es war wie eine Bedrückung kam rein. Und ich bin von Natur kein Mensch, der depressiv sein kann. Ich bin einfach zu fröhlich. Aber es war so ein massiver Druck, der da reinkam in meinen Raum. Und zum ersten Mal kapierte ich, was da für Fürsten gibt in der Welt. Und ich lag auf meinem Bett und ich hatte solche Schmerzen und diese furchtbaren Dinge. Und ich sagte, Gott, du musst mir hier durchhelfen, hilf mir hier durch. Und schließlich fing ich an zu schreien. Und das brauchen wir manchmal. Wir können nicht immer nur so sanft bleiben. Manchmal musst du auch einfach sagen, und jetzt ist Schluss. Und ich habe geschrien, Jesus, ich brauche dich jetzt. Jetzt musst du irgendwo sein. Jetzt musst du kommen. Und in dem Moment kam ein ganz großer Friede in meinen Raum. Und dann kam Jesus selber in meinen Raum. Es ist etwas anderes, wenn du Engel hast. Aber wenn Jesus selber reinkommt, das ist unbeschreiblich. Das Empfinden von Frieden, aber von einer Liebe, die sich so sehr nach dir sehnt. Und das werdet ihr erleben, wenn ihr euch Jesus so nähert. Das war so, als wenn er sagte, ich lasse die ganze Welt stehen, ich will nur bei dir sein, weil du bist mir jetzt wichtig und ich komme jetzt zu dir. Und er kam zu mir an mein Bett und er sagte, du, ich habe dich genau in den Kampf gestellt gehabt und du hast einen guten Kampf gekämpft. keine Angst, du hast keinen Fehler gemacht. Du hast den Fürsten und Gewalten über der Stadt befohlen zu weichen und die mussten gehen. Und die waren wütend auf dich und die wollten dich jetzt einfach nur so runterdrücken. Du brauchst keine Angst haben. Aber lerne die erste Lektion, bleibe ganz nah in meiner Nähe. Du siehst, wenn du bei mir bist, dann fliehen die alle und die waren alle weg. Da war nichts mehr von Bedrückung, keine Furcht mehr. Die sind alle weg. Lerne bei mir zu sein. Und dann sagte ich Jesus, und er hat mir noch viele andere Dinge erklärt, und dann habe ich gesagt, Jesus, aber mein Körper ist noch so voller Schmerzen. Ich bin völlig schwach, ich liege hier, ich kann mich kaum bewegen. Wo ist deine Kraft? Und dann sagte er mir etwas, und das hat meine ganze Theologie revolutioniert. Er sagte, ich habe dir in meinem Wort gesagt, ich habe dich geheilt. Du bist geheilt. Zweifle nie mehr an meinem Wort. Und da plötzlich erkannte ich, ich habe auf meinen Körper geschaut, auf die Krankheit, auf die Schmerzen, aber ich bin geheilt. Ich kann aufstehen. Ich brauche das nicht annehmen. Und ich bin aus dem Bett rausgekrabbelt. Ich habe gesagt, Jesus, ich stehe jetzt auf. Ich bin jetzt geheilt. Ich bin durch deine Wunden geheilt. Und dann wuchs in mir der Mut und ich stand auf und dann kurz darauf war ich völlig wiederhergestellt. Er ist real. Er ist da. Er sieht dich. Er will mit dir zusammengehen. Heute gehe ich ganz oft mit ihm. Heute kann ich den ganzen Tag mit ihm reden. Aber damals waren das nur so ab und zu mal eine Begegnung mit ihm. Ab und zu mal, dass ich ihn hörte. Heute Morgen, als ich hier saß, habe ich die ganze Zeit über die Planung der Zukunft mit ihm gesprochen. Er hat mir so viel erzählt heute Morgen. Durch den Heiligen Geist. Aber damals war es nur so eine Begegnung. Aber die hat mein Leben so verändert. So gestärkt. Ich